SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Einige erstaunliche Tiere wimmeln heute durch das SWR 2 Lesenswert Magazin. Wir treffen unter anderem einen träumerischen, sehr menschlichen Fuchs. Fuchs 8 heißt die herrliche Fabel von George Saunders, unser SWR 2 Buch der Woche. Der Freund von Sigrid Núñez erzählt von einer 80 Kilo schweren Dogge und einer ungewöhnlichen Beziehung zwischen Mensch und Hund. Und um Baulöwen in Berlin geht es in Enno Stahls Roman Sanierungsgebiete. Das und mehr in der nächsten Stunde hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Dazu Musik von der amerikanischen Singer-Songwriterin Sophie Oster. Anders als ihre berühmten Eltern Paul Auster und Siri Hustvedt ist sie nicht Schriftstellerin geworden, aber eine sehr erfolgreiche Musikerin. Next Time heißt ihr aktuelles Album. Neulich habe ich mitten in der Stadt einen Fuchs gesehen, der spazierte relativ gelassen über den Bürgersteig einer vielbefahrenen Hauptstraße, bevor er dann in einer kleinen Parkanlage verschwand. Er könnte einer wie Fuchs 8 gewesen sein, der Held in George Saunders gleichnamiger, absolut hinreißender Fabel, die jetzt bei Luchterhand auf Deutsch erschienen ist. Fuchs 8 entspricht nicht so dem üblichen Fuchs-Klischee. Er ist nicht so besonders gerissen und hinterlistig, sondern eher ein etwas tollpatschiger Tagträumer. Er mag die Menschen, weil er an ihren offenen Fenstern gelauscht hat, wie sie ihren Kindern Gute-Nacht-Geschichten erzählen. Und das gefiel ihm so gut, dass er menschisch gelernt hat, so nennt er das. Weil er aber auch die grausamen, bestialischen Seiten der Menschen kennengelernt hat, wendet er sich jetzt in einem Brief an sie.
Liebe Leserinnen und Leser, zuerst möchte ich sagen, Entschuldigung für alle Wörter, die ich falsch schreibe, weil ich bin ein Fuchs und schreibe und buchstabiere nicht perfekt.
So fängt dieses kleine Buch an, in dem der Amerikaner George Saunders einem Fuchs eine sehr menschliche Stimme gibt. Das ist nicht nur unglaublich komisch, sondern auch ziemlich herzergreifend und lehrreich, wie es sich für eine Fabel gehört. SWR-Literaturchef Frank Hertwig ist jetzt im Studio. Haben Sie Fuchs 8 ähnlich begeistert gelesen wie ich?
Ja, so ging es mir auch. Also man ruft am Anfang so ein bisschen über die Seite und denkt, was heißt das? Aber nachdem man dann so sich eingelesen hat und auch ab und zu mal laut gelesen hat, dann versteht man doch eigentlich alles bestens.
Die Orthographie ist sehr lustig, ne? Bäume zum Beispiel mit B-O-I-M-E oder so.
Genau, oder Geräusch, G-E-R-O-I, Menschenhäusern, Menschen mit E, Häusern mit O-I. Und was ich aber schön finde, es ist ja am Anfang gleich eine schöne Hommage an die menschliche Sprache. Also der Fuchs hat eigentlich ein sehr positives Verhältnis zu den Menschen. Er nennt es nämlich Musikwörter. Und nur über diese Musikwörter kam er überhaupt auf die Idee, das zu lernen. Und was ich mochte, wenn man am Anfang gleich auch ein bisschen die Sprachwerdung dieses Fuchses miterzählt. Also es gibt ja diesen berühmten Text, der auch mit Tieren zu tun hat, Bericht für eine Akademie von Franz Kafka mit dem berühmten Affen. Und der erzählt nicht auch gleich am Anfang, wie er die menschliche Sprache gelernt hat und wie er sofort dieses Lernen wieder vergessen hat. Also das finde ich immer sehr, sehr wichtig, wenn man da sorgfältig arbeitet, und das hat George Saunders da am Anfang gleich mal fulminant getan.
Wir sollten uns nochmal diesen wunderbaren Sound anhören, in dem das Buch geschrieben ist, großartig übersetzt von Frank Heibert. Und so klingt es zum Beispiel, wenn Fuchs 8 die Menschen dabei beobachtet, wenn sie ihre Kinder ins Bett bringen.
Was diese Dame in diesem Haus erzählte, waren Geschichten für ihre Jungen mit Liebe. Wenn fertig, löschte sie immer das Licht, was dunkel machte. Dann, wegen dem Gefühl von Liebe, senkte sie ihre Schnauze und Lippen zu den Köpfen von ihren Jungen. Das nannte sie dann Gute-Nacht-Kuss, was mich nämlich total angemacht hat. Weil so zeigen wir Füchse nämlich auch unsere Liebe zu unseren Jungen. Das machte mir ein gutes Gefühl. So als könnten Menschen Liebe fühlen und zeigen. Mit anderen Worten, Hoffnung für die Zukunft von der ganzen Erde.
Ja, interessantes Zitat. So als könnten Menschen Liebe fühlen und zeigen. Hier ist eigentlich der Fuchs, der ganz humane, der etwas gütig auf die Menschen schaut.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, eine Grundhaltung, die das Ganze, die kleine Fabel durchzieht.
Ich habe schon angedeutet, Fuchs 8 entspricht nicht gerade dem üblichen Fuchs-Klischee, das wir so aus den Tierfabeln kennen. Was würden Sie sagen, zeichnet ihn jetzt besonders aus? Zum Beispiel auch im Vergleich zu Goethes berühmtem Reineke Fuchs.
Ja, der Reineke Fuchs, ich habe mir den gleich nochmal angeschaut. Das sind natürlich Fabeln, die, wenn man so will, Menschen darstellen. Da werden Gesellschaftsverhältnisse durchbuchstabiert. Und da ist natürlich der Fuchs immer der Schlaue und der Hinterhältige. Und der Reineke Fuchs ist ein extrem Schlauer und Hinterhältiger. Das gibt in dieser Gesellschaft, gibt es doch eher so Naive. Es gibt diesen Wolf, es gibt dann Schafe, die werden auch vom Fuchs schnell mal gefressen. Es gibt da Mord und Totschlag. Und das Entscheidende beim Reineke Fuchs war, es ist eine Karrierefigur. Es ist ein richtig machiavellistisches Konzept, das der Goethe da durchbuchstabiert und er zeigt, ohne Moral kommt man durch. Also ist, wenn man so will, genau das Gegenmodell zu unserem Fuchs. Sie haben ihn vorhin, der Fuchs 8, denke ich, gut charakterisiert. Er ist ein Tagträumer, er glaubt an das Gute im Fuchs und er glaubt an das Gute im Menschen. Und er ist so auf eine wunderbare Art und Weise eine Mischung zwischen neugierig und naiv. Und es gibt nur eine Sache, da finde ich, erinnert er an den alten Fuchs, an den Reineke Fuchs. Er nennt es eigentlich einen fairen Deal, wie man mit Hühnern umgeht. Und natürlich fressen Füchse auch in dieser Geschichte Hühner. Und dann sagt er so nett, ah, es gibt einen fairen Deal. Sie machen die Eier, also geschrieben A-J-A, die Eier. Sie machen die Eier, wir nehmen die Eier und sie machen neue Eier. Und manchmal essen wir sogar ein lebendes Huhn, falls dieses Huhn seine Zustimmung zeigt, von uns gegessen zu werden, indem es nicht wegläuft.
Das ist eine sehr interessante Interpretation von Zustimmung.
Genau, also das ist sozusagen die füchsischste Seite unseres Fuchses.
Aber grundsätzlich ist er ein sehr liebenswürdiger Fuchs. Er hat ja auch einen sehr großen Gemeinschaftssinn und will sozusagen seine Fuchs-Community dann retten. Denn die wird ja dann schwer bedroht in der Fabel durch den Bau einer gigantischen Shopping-Mall für die Menschen. Mall übrigens M-O-O-L geschrieben.
Ja, genau. Die heißt im Original Fox View Commons und im Deutschen Fuchsblick Center. Das ist natürlich eine schlimme Ironie, weil es nämlich danach keine Füchse mehr gibt. Die bauen dort diese riesen Mall auf und zerstören natürlich die ganzen Wälder und mit den Wäldern natürlich die Nahrungsmittelmöglichkeiten für die Füchse. Die Füchse verhungern zum Teil. Also, und der alte Fuchs, der große Führerfuchs, der hat keine eigene Initiative mehr und das ist eigentlich die schwierige Situation. Also diese kleine Fuchssippe, die könnte aussterben. Und dann versucht unser Fuchs 8, die zählen ja, also es sind einfach durchgezählte Füchse, darum heißt er auch Fuchs 8, der geht dann zusammen mit Fuchs 7 in diese Mall und sie versuchen da irgendwie was zu fressen zu kriegen. Und sie finden natürlich, wie sie es für eine gute Mall gehört, eine Fressmeile, sind total happy, sammeln Sachen und wollen jetzt die ganzen Dinge in ihre Gruppe zurückbringen und werden dabei erwischt und dann werden sie von Bauarbeitern aufgemischt und der eine, der Fuchs 7, stirbt. Das ist dann die große Katastrophe im Leben.
Er stirbt unter ganz bestialischen Umständen eigentlich.
Genau, und das ist wenn der große Schlag, den unser Fuchs abbekommt und er verkraftet es psychisch nicht. Und wie es dann weitergeht, möchte ich noch nicht erzählen.
Weil es natürlich auch die bösen Menschen sind, die den Fuchs umbringen.
Er kann es eigentlich richtig gar nicht glauben, dass jemand zu so etwas fähig ist, absolut.
Also es handelt diese Fabel natürlich auch vor allem von den Menschen, die hier von dem Fuchs den Spiegel vorgehalten bekommen.
Ja, und es ist die große Frage eben, also er sagt immer, wie könnt ihr Füchsen sowas antun? Er ist ja ein großer Bewunderer der Menschen und dann irgendwo heißt es dann gegen Ende mal, ich lese gerade den Satz, warum hat der Schöpfer Opfer so einen großen Fehler gemacht, dass die Gruppe, die so viel kann, also die Menschen, so böse ist. Und das ist die eine große Frage, die sich dieser Text stellt. Und der zweite, und das kann der Fuchs eigentlich noch gar nicht glauben, können Menschen Menschen so etwas antun? Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir dann als Menschen beantworten müssen, ob wir als Menschen Menschen das antun können, was wir Füchse antun.
George Saunders ist ja einer der ungewöhnlichsten amerikanischen Autoren der Gegenwart. Wir haben uns hier vor anderthalb Jahren beide sehr begeistert über seinen großen Roman Lincoln im Bardo unterhalten. Humanität, Güte, Wertschätzung des Lebens, das sind ja immer wieder die großen Themen, die bei George Saunders auftauchen. Und hier in dieser kleinen Fabel kommen die ja auch alle wieder vor, oder?
Ja, genau. Ich weiß noch, wir waren damals sehr begeistert von Lincoln im Bardo, zu Recht. Und wir sind heute, glaube ich, immer noch begeistert von Lincoln im Bardo. Er ist einfach einer der ganz großen amerikanischen Autoren, die trotzdem eine moralische Fragestellung haben. Und bei ihm ist das Tolle, dass diese moralische Fragestellung die Texte nicht schlechter macht, sondern eigentlich noch besser macht, weil er noch mit mehr Energie auflädt. Und hier geht es am Ende um die Frage des Happy Ends. Also er hat interessanterweise sozusagen eine ästhetische Fragestellung. Gibt es in diesem Text ein Happy End oder nicht? Und dann sagt der Fuchs, wenn ihr Menschen, ihr Leser dieses Briefes Humanität und ein Happy End wollt, dann ist es eure Sache. Der Ball liegt jetzt in eurem Feld. Ich kann euch die Geschichte erzählen. Wenn ihr gute Menschen werdet, dann wird diese Geschichte ein Happy End bekommen. Und wenn ihr das nicht hinbekommt, dann hat diese Geschichte auch kein Happy End.
Und auch eine Botschaft von Saunders: Literatur bedeutet, Empathie zu lernen. Der Fuchs sagt das in der Fabel besonders schön.
Ein guter Schreiber sorgt dafür, dass der Leser sich so schlecht fühlt wie der Mensch in der Geschichte. Der Schreiber wird dafür sorgen, dass ihr euch so schlecht fühlt wie Aschenputtel. Ihr seid traurig, weil ihr nicht auf den Ball gehen könnt. Und sauer, weil ihr fegen müsst. Ihr wollt am liebsten die Stiefmutter in ihr Kleid beißen.
Ja, das genau gelingt dem Fuchs mit seinem Brief und Saunders mit diesem Buch. Wir beißen nicht ins Kleid, aber wir fühlen mit diesem Fuchs, der seinen Lebensraum verliert. Große Empathie.
Genau, und das ist das, was ich vorhin schon sagte, Moral spielt bei ihm immer eine Rolle bei George Saunders. Und das Wunderbare, es ist ja auch, Fuchs 8 ist ja eigentlich ein Schriftsteller. Das ist ja das Schöne. Wir haben hier einen Schriftsteller-Fuchs und wir haben noch einen Fuchs, der gleichzeitig ein Spracherfinder-Fuchs ist. Und das finde ich so, sind zwei unglaublich schöne Elemente, die diesen Text auch immer noch grundieren.
Ein Kinderbuch für Erwachsene hat jemand geschrieben. Ich finde, das trifft es ganz gut.
Ja, wenn ich erwachsen bin, dann ist es ein Kinderbuch für Erwachsene.
Vielen Dank, Frank Hertwig. Und wir schließen mit den letzten Worten des wirklich weisen Fuchs 8.
Wenn ihr wollt, dass eure Geschichten ein Happy End haben, seid einfach mal ein bisschen netter.
Fuchs 8 heißt das wunderschöne kleine Buch von George Saunders. 56 Seiten mit Illustrationen, genial übersetzt von Frank Heibert und erschienen bei Luchterhand. Unser Buch der Woche, mehr dazu auch online unter swr2.de. Hollow tomb. Musik der Amerikanerin Sophie Oster. Und aus Amerika kommt auch das zweite Buch, das wir heute im SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen. In Der Freund von Sigrid Núñez begegnen wir einer 80 Kilo schweren Dogge namens Apollo. Es geht auch um diesen Hund. Aber vor allem ist dieser Roman eine Geschichte über Freundschaft und Trauer und übers Schreiben. Sigrid Núñez, Jahrgang 1951, hat in den letzten 25 Jahren 7 Romane veröffentlicht. Mit Der Freund landete sie in den USA jetzt endlich einen großen Erfolg. Das Buch wurde mit dem National Book Award ausgezeichnet. Gerade ist es auf Deutsch erschienen. Die Kritik von Christoph Schröder.
Im Grunde ist es eine so einfache wie tragische Geschichte. Ein Mann hat sich das Leben genommen, eine Frau trauert um ihn. Doch hinter dieser geradezu klassischen Romaneröffnung verbirgt sich bei Sigrid Núñez eine komplexe biografische Verwicklung. Der Mann, der freiwillig in den Tod gegangen ist, bekommt in Der Freund ebenso wenig einen Namen wie die Ich-Erzählerin selbst. Die beiden waren niemals ein Paar. Eine Freundschaft hat sie über Jahrzehnte verbunden, eine Freundschaft allerdings, die aufgeladen war von dem Gedanken, dass daraus auch immer ein wenig mehr hätte werden können.
Ich halte kurz inne, um zu gestehen, nicht ohne mich zu schämen. Die Nachricht, dass du dich verliebt hast, hat mir immer einen Stich versetzt.
Es bedarf nicht zwingend einer feministischen Lesart des Romans, um in dem Mann, der in Du-Form betrauert wird, ein geradezu prototypisches Angriffsziel der #MeToo-Bewegung auszumachen. Er war Schriftsteller und Dozent für kreatives Schreiben an einer New Yorker Universität. Seine 3 Ehen hinderten ihn nicht daran, permanent Affären mit jungen Frauen anzufangen. Als seine Studentinnen sich in einer Petition öffentlich an ihn wandten, weil sie von ihm nicht gewohnheitsmäßig als »meine Liebe« angesprochen werden wollten, war er empört. Und sein Essay, in dem er die These aufstellte, das weibliche Äquivalent zum männlichen urbanen Flanieren sei das Shoppen, dürfte auch nicht nur Freude hervorgerufen haben. Schlagworte wie toxische Männlichkeit kommen einem in den Sinn, doch so einfach wie der Diskurs macht Sigrid Núñez es sich nicht. Das Bestechende an Der Freund ist, dass der Roman die Ambivalenzen nicht einebnet, sondern sichtbar macht und aushält. Die Ich-Erzählerin ist ebenfalls Schriftstellerin, Dozentin und in Theorie geschult. Ein großes Thema des Romans ist die leise Trauer um die Entzauberung der Welt durch den rigiden moralischen Puritanismus, der nicht nur den Alltag und die Beziehungen bewertet, sondern vor allem auch auf die Betrachtung von Literatur übergegriffen hat. Der Freund ist ein Buch der tiefen Trauer und gleichzeitig der Versuch, dem stereotypen Bild, das die Nachwelt von einem Menschen zeichnet, Vielschichtigkeit und Gerechtigkeit entgegenzusetzen.
Es ist natürlich ein Klischee. Wir sprechen über die Toten, um uns an sie zu erinnern, um sie auf die uns einzige mögliche Weise am Leben zu erhalten. Doch ich muss feststellen, dass du mir umso mehr entgleitest, umso mehr zu einem Hologramm wirst, je mehr die Leute über dich sagen.
Die Humanität und den Halt, den die Ich-Erzählerin in ihrer Trauer sucht, findet sie wie stets in der Literatur. Sigrid Núñez kreist in ihrem Roman um den Sinn und um den Wert des Schreibens und auch um die Psychopathologien von Schriftstellern. Mit Flaubert erkundet sie die Verbindung von Triebleben und Kreativität. Joan Didion wird zitiert, die den Schriftsteller per se als Tyrannen charakterisiert. Stets geht es um die Rolle der Kunst, um die Vergeblichkeit und die zunehmende Nutzlosigkeit der Schriftstellerarbeit, die den Schriftstellerfreund erst in die Depression und schließlich in den Tod getrieben haben. An manchen Stellen, das ist der einzige Einwand, liest sich Der Freund wie ein Zettelkasten aus Zitaten der Weltliteratur. Sigrid Núñez weiß aber auch genau, wann sie Dynamik in die Handlung bringen muss. Eines Tages ist Apollo da. Eine Dogge, 80 Kilogramm schwer, 85 Zentimeter Höhe von der Pfote bis zur Schulter. Der Freund hatte den herrenlosen Hund in einem Park gefunden und bei sich aufgenommen. Nun zieht Apollo in die Zwei-Zimmer-Wohnung der Ich-Erzählerin ein und verändert deren Leben auf wundersame Weise, obwohl sie mit Hunden nicht das Geringste anfangen kann. Apollo wird zum Trauerbegleiter zum Therapiehund.
Je länger ich mit Apollo lebe, umso überzeugter bin ich, dass der Tierarzt recht hatte. Wir Menschen verstehen nicht, wie das Gehirn eines Hundes funktioniert. Vielleicht kennen sie uns auf ihre stumme, unergründliche Weise besser als wir sie. Jedenfalls ist das Bild unwiderstehlich. Eine Lawine der Verzweiflung. Und Apollo bringt mir ein Buch wie der Bernhardiner, der mit einem Fässchen Schnaps durch den Schnee zu Hilfe eilt.
Sigrid Núñez Román besticht durch seine Klugheit und durch seinen untergründigen Humor. Es ist hochkomisch und anrührend zugleich, wie die Ich-Erzählerin sich selbst und ihre Umwelt im Zusammenspiel mit dem riesigen, majestätischen und vollkommen friedlichen Tier beobachtet. En passant entsteht dabei eine kuriose Kulturgeschichte der Mensch-Hund-Beziehung. Die Leser werden Zeuge eines Prozesses. Über ein Jahr hinweg wird aus der rational reflektierenden Ich-Erzählerin und der Dogge ein Paar, das sich allen Widrigkeiten und Widerständen entgegenstellt. Sei es der Wohnungsbesitzer, der daran erinnert, dass Hundehaltung verboten ist und mit Kündigung droht. Oder sei es der Bekannte, der anmerkt, Apollo rieche streng. Der Kontakt zu ihm wird kurzerhand abgebrochen. Eine Liebesgeschichte also auf mehreren Ebenen. Im Kern ist der Freund ein Plädoyer gegen die allgemein um sich greifende Profanisierung und zugleich die Erzählung eines Paradigmenwechsels in der Rezeption des Ästhetischen. Als die Ich-Erzählerin mit ihren Studierenden über Rilke spricht, erntet sie Wut, Hohn und Spott. Die Ich-Erzählerin dagegen findet in einem Rilke-Brief einen Satz, der ihr wie eine Spiegelung ihrer eigenen Situation vorkommt.
Wieder einmal stoße ich auf seine Definition von Liebe, dass zwei Einsamkeiten einander schützen, grenzen und grüßen.
Dieser Satz, so wird sofort deutlich, lässt sich sowohl auf den toten Freund als auch auf den mittlerweile altersschwachen Hund beziehen. Sigrid Núñez gibt ihrem so reflektierten wie unterhaltsamen Roman am Ende noch eine überraschende Wendung, die hier nicht verraten werden soll. Das Schlussbild des Romans, wie auch immer man es deuten mag, kondensiert noch einmal die Einsicht, die der Freund vermittelt, dass Intellektualität, Literatur und ein empathischer Blick auf die Welt zusammengehören und dass es ein Trost ist, wenn zwei Einsamkeiten einander schützen, grenzen und grüßen.
Christoph Schröder über Der Freund von Sigrid Núñez, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Annette Grube und erschienen im Aufbau Verlag. I wanna stand on your shoes. I wanna be close to you. If too much to drink, leave my walk is sinking. Forget, forget my ordinary blues. I leave my keys in the door. My clothes about the floor. Them tannages high and I'm scared to know. Sie hören SWR 2, das Lesenswert-Magazin. Paris, Stadt der Liebe, aber auch Stadt der Bücher. Wohl nirgendwo sonst auf der Welt prägen Bücher den öffentlichen Raum so stark wie in der französischen Hauptstadt. Das liegt vor allem an den berühmten Bouquinisten, die auf eine lange Tradition zurückblicken. Ihre grünen Bücherkisten entlang des Seine-Ufers sind eine der viel fotografierten Touristenattraktionen der Stadt. Aber auch die Bouquinisten haben zu kämpfen, denn die Touristen gehören nicht unbedingt zu den eifrigsten Buchkäufern. Und überhaupt gehen die Verkaufszahlen für Bücher wie fast überall auch in Paris zurück. Da braucht es schon viel Leidenschaft, um auch in den kalten Wintermonaten unter freiem Himmel zu stehen und seine gedruckten Schätze an den Mann oder die Frau zu bringen. Katrin Hondl hat sich unter den Pariser Bouquinisten umgehört und einen besonders leidenschaftlichen getroffen. J'adore les quais de la Seine, à la mine sereine des petits marchands. Le calme du vieux bouquiniste dressant une liste d'un vendu charmant.
Die Bouquinisten gehören zur Pariser Stadtlandschaft wie der Eiffelturm und Notre Dame. Über mehrere Kilometer reihen sich die dunkelgrünen Kisten entlang der Quaimauern am Seineufer. Eine Tradition, die im 16. Jahrhundert begann und seit dem 19. Jahrhundert eine feste Institution ist. Die, wie es immer heißt, weltweit größte Buchhandlung unter freiem Himmel. Paris ist stolz auf seine mehr als 200 Bouquinisten. Vergangenes Jahr wurden sie in die Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Und natürlich hat Paris auch den UNESCO-Welterbetitel im Visier für seine Bouquinisten.
Das bedeutet gar nichts, da geht's nur um Politik. Man will noch mehr Touristen nach Paris locken. Die Leute in der Stadtverwaltung sind total inkompetent. Ich habe die noch nie ein Buch kaufen sehen. Sehr traurig ist das.
Stéphane Cronis ist 57. Mit karierter Schiebermütze, dicker Jacke und Schal steht er vor seinen Bücherkisten. Rive Gauche am Quai des Grands Augustins, ganz in der Nähe der Place Saint-Michel. Schon seit 30 Jahren ist Stéphane hier Open-Air-Buchhändler. Mehr oder weniger aus Zufall.
Ich habe Physik studiert. Dann war ich 3 Monate lang Lehrer und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Ich habe immer schon gern gelesen und liebe Bücher. Und so wurde ich Bouquinist. Es könnte ein schöner Beruf sein, wenn es intelligente Kunden gäbe. Aber im Vergleich zu meinen Anfängen vor 30 Jahren ist vieles anders. Damals lernte ich viel von meinen Kunden. Geniale Leute, die ein Buch kauften und wiederkamen, um darüber zu reden. Oder es mir sogar wieder ausgeliehen haben. Da gab es einen echten Austausch. Heute erlebe ich es oft, dass Leute ein Buch in die Hand nehmen und Lust haben, es zu kaufen. Aber dann kommt immer der Ehemann oder die Ehefrau und sagt, ach, das liest du doch eh nicht. Und dann wird es wieder hingelegt. Die Zeiten haben sich geändert.
Wie sich die Zeiten geändert haben, zeigt sich an den Auslagen vieler Kollegen von Stéphane. Eigentlich schreibt das Reglement der Stadt Paris vor, dass höchstens in einer von 4 Kisten andere Dinge als antiquarische Bücher und Kupferstiche angeboten werden dürfen. Nur halten sich die wenigsten daran.
Es ist schwierig, davon zu leben. Deshalb verkaufen die meisten hier kleine Eiffeltürmchen und Kühlschrankmagneten. 95% der Leute, die hier rumspazieren, sind Touristen. Sie sprechen kein Französisch und haben keinen Platz im Koffer für ein Buch. Meine Kunden sind vor allem Franzosen.
Meine Kunden sind essentiellement français.
Voilà, bonjour. Bonjour.
Oder Französinnen, wie die Journalistin im Ruhestand, die gerade bei Stéphane ein Buch von Colette gekauft hat. Les Chats, die Katzen. Das beruhigt mich in diesem Streikchaos, sagt sie. Sie kaufe gern bei den Bouquinisten und Stéphane sei ja extrem nett. Die beiden plaudern noch ein bisschen über dies und das, über Katzen und Hunde. Ihr Sohn habe eine Katze, erzählt sie, und das Buch sei für die Katze, damit sie nicht eifersüchtig wird, wenn die Frau des Sohns demnächst ein Baby bekommt.
Ich frage mich, ob wir überhaupt noch Bücher verkaufen würden, wenn es die Tradition des Schenkens nicht gäbe. Oft wünsche ich meinen Kunden viel Spaß beim Lesen und in 9 von 10 Fällen heißt es dann, ah, das ist nicht für mich. Als ob es peinlich wäre, sich ein Buch zu kaufen.
Der Buchliebhaber Stéphane ist frustriert über die grassierende Leseunlust. Er selbst liest jede Woche mindestens ein Buch. Besonders freut er sich, wenn er in den Nachlässen, die er für sein Geschäft aufkauft, kuriose Entdeckungen macht. Wie den Roman Le Martyr de l'Obèse aus dem Jahr 1922. Das Martyrium eines Fettleibigen von Henri Béraud.
C'est un écrivain, mais aujourd'hui totalement oublié, quoi.
Ein Schriftsteller, der heute total vergessen ist. Es gibt keine Taschenbuchausgaben, nichts. Das empfehle ich Stammkunden, wenn sie ein Geschenk für einen dicken Freund suchen. Dieser Béraud hatte den Club der 100 gegründet. Ein Feinschmecker-Club, um gut zu essen und Rezepte auszutauschen. Ich dachte lange, mit 100 sei die Mitgliederzahl gemeint. Es ist aber ein Club von Leuten, die mehr als 100 Kilo wiegen. Im Roman erzählt er, wie Leute mit über 200 Kilo da ganz besonders verehrt wurden. Und das Lustige ist, es gibt tatsächlich Bücher, die vom Club der 100 herausgegeben wurden. Ich hatte mal so ein Buch in den Händen. Da ging es um Dessertrezepte mit Pilzen.
Cuisiner le champignon en dessert.
Wenn Stéphane Gronis von seinen bibliophilen Entdeckungen erzählt, wird klar, er mag zwar viel Kulturpessimismus verbreiten und über die leseunlustige Kundschaft schimpfen, aber er ist ein sehr leidenschaftlicher Bouquinist. Neben Belletristik finden sich in seinen Verkaufskisten auch auffallend viele Sachbücher über Spiele.
Ich bin der Spezialist in Frankreich für Literatur über Spiele. Autoren, die über das Thema schreiben, kommen oft zu mir. Ich bin mit den großen Sammlern in Kontakt und habe Literatur zu allen Spielen. Schach, Bridge, Backgammon, Tricktrack, Whist, Glücksspiele, Zaubertricks.
Les jeux de hasard, la prestidigitation, enfin tout ça. Ouais, ouais.
Im kühlen Januarwind steht Stéphane Gronis allerdings nicht den ganzen Tag neben seinen Bücherschätzen. Die meiste Zeit sitzt er im Café gegenüber.
Qui va voler un livre?
Wer klaut heutzutage schon ein Buch, sagt er. Seinen Stammplatz im Café hat er trotzdem am Fenster, mit Blick auf die grünen Bouquinistenkisten auf der anderen Seite der Uferstraße.
Unser Vorteil ist, dass wir keine Miete zahlen müssen und in der Stadt für alle zugänglich sind. Ich erlebe es oft, dass Leute ein schönes altes Buch aus dem 19. Jahrhundert mit Ledereinband in die Hand nehmen und dann überrascht sind. Was? Nur 30 Euro? Wenn das Buch in einer normalen Buchhandlung gewesen wäre, hätten sie sich nie getraut, reinzugehen und nach dem Preis zu fragen. Mir ging es ja selbst so, früher. Ich stand vor schönen alten Antiquariaten mit wunderbaren Bücherregalen und wagte mich nicht hinein. Wir Bouquinisten aber sind auf der Straße immer disponibel.
Der Kaffee ist noch nicht bestellt, da ist Stéphane Gronis auch schon wieder draußen. Ein junger Mann wühlt schon eine ganze Weile in der Kiste mit den Romanen.
Et sur le quai des grands Augustins, nous tournons les pages à l'improviste devant l'étalage d'un bouquiniste. Je ne vous connais pas, je vous frôle là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture.
Katrin Hondl mit einem Besuch in der größten Freiluftbuchhandlung der Welt, bei den Bouquinisten in Paris.
In the night and led me to the dragon blood tree. On the wet dew of the grass I looked up above me. I saw ruby red leaves swaying here and there to comfort me. Now I I wandered high on my own.
Legendär ist der Film Cabaret mit dem unvergesslichen Auftritt von Liza Minnelli als Nachtclub-Sängerin Sally Bowles. Nicht so bekannt ist die literarische Vorlage. Der englische Schriftsteller Christopher Isherwood verarbeitete seine autobiografischen Erfahrungen im Berlin der späten 20er und frühen 30er Jahre in dem Roman Goodbye to Berlin. Ein melancholischer Abgesang war das auf eine verlorene Welt, kosmopolitisch, glamourös und dekadent. Isherwood wirft ein schillerndes Licht auf die letzten Tage der Weimarer Republik und er zeichnet beeindruckende, lebensnahe Porträts der Menschen, die seinen Weg kreuzen, darunter auch die hinreißend leichtsinnige Sally Bowles. Im Hintergrund marschieren schon die Nazis auf. 2014 erschien der Roman in einer neuen deutschen Übersetzung von Gerhard Henschel und Katrin Passig. Nach dieser Vorlage ist im Hörverlag jetzt ein glänzendes Hörspiel erschienen, das den Roman in seiner ganzen Vielstimmigkeit zum Leben erweckt. She meant me for someone
exactly like you. Hier sind wir, das Lady Windermere. Komm mit rein. Schau, da ist sie schon.
Sally?
Ja. Ich dachte, sie tritt erst später auf. Naja, sie ist großartig. Ich sag's dir, du wirst sehen.
Da bin ich mal neugierig.
Das Lady Windermere war eine zwanglose Künstlerbar in einer Seitenstraße der Townsendstraße.
Der Besitzer hat sich offensichtlich größte Mühe gegeben, das Lokal so aussehen zu lassen wie eines am Montparnasse.
An den Wänden hingen Zeichnungen auf Speisekarten, Karikaturen und signierte Theaterfotografien und über der Bar ein riesiger Fächer. Auf einem Podium in der Mitte des Raums stand ein großer Flügel und daneben stand Sally und sang.
Sie wirkt so gelangweilt.
Glaub ich nicht.
Wirklich?
Sie ist einfach so. Es ist für sie alles ganz selbstverständlich.
She sang badly, without any expression.
Mit schlaff herunterhängenden Armen.
But her performance was in its own way effective.
Aber auf eine eigene Art verfehlte ihr Auftritt nicht seinen Effekt, dank ihrer verblüffenden Erscheinung.
A take it or leave it grin on her face and her air of not caring a curse about what people thought of her.
Es gab ziemlich viel Applaus.
Hallo, Darling, wie schön, dich zu sehen. Werner, ich komme nachher zu dir, ja? Okay. Hallo, ihr zwei. Fritz, Darling, Kuss. Chris.
Ja, richtig.
Schön, dass du da bist. Kinder, ich brauche etwas zu trinken. Fritz, Darling, sei so gut und spendier deiner lieben Sally etwas.
Und was möchten die Dame?
Champagner, natürlich. Auch wenn es hier gar kein Champagner gibt, sondern nur einen billigen Sekt, den sie Champagner nennen. Aber das ist in dieser ganzen unmöglichen Stadt so. Findest du nicht auch, Darling?
Ich? Ja. Wieso?
Bist du schon lange hier?
Wo? In Berlin oder hier im Windermere?
Ach, Darling, doch nicht in Berlin. Hier meine ich natürlich. Hast du mich gehört, meine ich? Hat es dir gefallen?
Dein Champagner, Sally?
Für eine angehende Halbweltdame besaß Sally bemerkenswert wenig Geschäftssinn oder Taktgefühl.
She wasted a lot of time making advances to an elderly gentleman who would obviously have preferred a chat with the barman.
Alle betranken sich recht ordentlich und dann musste Sally zu einer Verabredung.
Ein Ausschnitt aus Leb wohl Berlin, dem Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christopher Isherwood in der Bearbeitung von Heinz Sommer und in der Regie von Leonard Koppelmann, unter anderem mit Laura Mayer als Sally Bowles und Christopher Nell als Isherwood. Achim Keller und die HR Big Band liefern zu dieser Zeitreise in die 20er und frühen 30er Jahre einen mitreißenden Soundtrack, daraus jetzt das Stück Deutsch-Südwest Swing. We'll be right back. Wohnungsnot, das ist kein neues Thema in Berlin. Die kannte man auch schon in den angeblich so goldenen 1920er Jahren, als Sally Bowles auf den Nachtclubbühnen stand. Die Lage war so knapp, dass nicht benutzte Betten stundenweise an Schlafgänger vermietet wurden. Bis zu 30 Personen lebten so in einer Wohnung. So sind die Zustände heute zum Glück nicht mehr, aber immer noch desolat. Bezahlbarer Wohnraum fehlt. Stattdessen wird ein angesagtes Viertel nach dem anderen luxussaniert, die Wohnungen dann zu Höchstpreisen verkauft und die alteingesessenen Bewohner vertrieben. Um diese Gentrifizierung am Beispiel des Prenzlauer Bergs geht es in Enno Stahls Roman Sanierungsgebiete. Johannes Kaiser hat ihn gelesen und mit Enno Stahl gesprochen.
Nein, ein Berliner ist Enno Stahl nicht. Er lebt in Neuss, kommt aber regelmäßig nach Berlin, hat hier viele Kontakte. Er ist also ein Beobachter, kein Betroffener. Das erlaubt es ihm, die Entwicklung mit etwas mehr Abstand zu sehen, deutlichere Konturen wahrzunehmen. Und das betrifft vor allem das Thema seines Romans, der ja schon deutlich im Titel anklingt, Sanierungsgebiete. Und das sind die Straßenzüge am Prenzlauer Berg rund um den Käthe-Kollwitz-Platz. Für den Autor das Beispiel für Gentrifizierung par excellence.
Prenzlauer Berg einfach deswegen, weil diese Entwicklung, die ja im Grunde eine weltweite Entwicklung ist, sich hier besonders deutlich zeigt. Das liegt an der spezifischen Situation, dass die DDR damals große Wohnungsbaugesellschaften hatte, staatliche Wohnungsbaugesellschaften, die unglaublich große Bestände an Wohnungen hatten, die dann später dem Land Berlin zuflossen. Und Berlin, chronisch pleite, hatte natürlich überhaupt gar keine Chance, diese ganzen Gebiete zu sanieren, was aber dringend nötig war. Und deswegen wurde hier in großem Stil privatisiert. Es gab da wahrscheinlich auch keine Alternative zu, letztlich. Aber man hätte es natürlich anders machen können, also etwas sozial verträglicher, als das dann geschehen ist.
Nun ist ein Roman kein Sachbuch. Er lebt von seinen Figuren und deren Erlebnissen und die müssen den Leser überzeugen, ihn in die Geschichte hineinziehen. Also stellt uns Enno Stahl gut ein halbes Dutzend Protagonisten vor, die am Prenzlauer Berg rund um die Riekestraße und den Kollwitzplatz leben, folgt ihnen über ein Jahr lang. Wir schreiben das Jahr 2009, der Senat hat gerade die Sanierungssatzung aufgehoben, weil die Sanierungsziele erreicht worden seien. Das ist nichts anderes als ein Euphemismus, wie sich im Laufe des Romans immer deutlicher herausstellt. Zynisch formuliert, erreicht worden ist, dass viele Alteinwohner ihre Wohnungen haben verlassen müssen, weil sie sich die luxussanierten Apartments, die neu geschaffenen Eigentumswohnungen, nicht mehr leisten konnten. Sozialer Kahlschlag. Die Düsseldorfer Architekturstudentin Lynn gehört, ohne sich dessen anfangs bewusst zu sein, zu den Gewinnerinnen, weil ihre reiche Mutter ihr ein Apartment am Prenzlauer Berg gekauft hat.
Das ist also ein ganz typisches Beispiel für solche Leute, die eben eigentlich hier von außen kommen und dann im Grunde andere, die hier halt eingesessen waren, verdrängen durch die Situation, dass man sich das eben nicht mehr leisten konnte, die aber eben schon. Zuerst ist sie also dessen ganz unbewusst, aber durch ihre Beschäftigung mit einer Diplomarbeit im Bereich Architektur, beginnt sie immer mehr zu verstehen, worum es da eigentlich geht bei diesen Prozessen und welche sozialen Folgen das hat. Und das gewinnt sie letztendlich auch für den Widerstand.
Bis es dazu kommt, vergeht einige Zeit. Sie soll zwar vor allem die architektonisch-technischen Maßnahmen der Sanierung aufzeigen, aber ihre Interviews mit Architekten, Planern, betroffenen Bürgerinitiativen öffnen ihr die Augen für die sozialen Dimensionen der Privatisierung, zeigen ihr das ganze Ausmaß der Gentrifizierung. Und dann bekommt sie auch noch als unbezahlte Praktikantin eines Architektenbüros Einblick in die Planungen solcher Luxussanierungen. Lynn nimmt uns sozusagen an die Hand, um zu zeigen, was tatsächlich passiert.
Die Figuren sollen natürlich bestimmte Entwürfe abdecken, als Charaktere gewissermaßen auch Entwürfe, wie man mit dieser städtischen Situation und mit diesen Änderungsprozessen umgehen kann und haben deswegen einfach auch eine bestimmte Funktion jeweils, also in der sie jetzt arbeiten und leben.
Das klingt schematisch und Reißbrett konstruiert, aber Enno Stahl schafft Menschen aus Fleisch und Blut, die uns näher kommen, uns vertraut werden, mit denen wir auch mitfühlen können. Da bleiben, aber die Verhältnisse nicht so hinnehmen, wie sie sind, will die auf dem Prenzlauer Berg aufgewachsene, alleinerziehende Donata mit ihrem Sohn Jonathan.
Also Donata ist eben eine Gewerkschaftszeitungsredakteurin, also kein so ganz renommiertes Blatt, aber irgendwie doch auch engagiert. Also da kann sie ein bisschen was machen in diesem Bereich und sie nutzt das aber dann im Grunde für ihre eigene Karriere. den Erfolg, den sie mit dieser gewissermaßen Anti-Gentrifizierungsarbeit hat, oder zumindest also das zu problematisieren, diese Prozesse.
Das Leben der selbstbewussten und karrierebewussten Donata wird jedenfalls durch ein tragisches Unglück schwer durcheinandergeschüttelt. Sie verkörpert jene, die, in der DDR aufgewachsen, es geschafft haben, sich mit den neuen Bedingungen zu arrangieren. Eine andere Variante verkörpert der selbsternannte radikale Philosoph, Klassenkämpfer, Sozialist und Buchautor Otti.
Der lebt also komplett radikal auf Hartz IV und auf Kosten des Staates und hat auch da gar kein Problem mit, sondern findet das absolut in Ordnung und bescheißt den Staat auch wo immer er kann im Grunde. Und der hat natürlich so in dieser Unverfrorenheit eine ganz eigene Art, mit solchen Dingen umzugehen. Er wird nämlich im Grunde auch Opfer einer Verdrängungssanierung. Aber er ist so kaltschnäuzig, dass er da bis zum absolut letzten Moment bleibt.
Ottis Erlebnisse als sturer Mieter, der nicht ausziehen will, sind typisch für gewisse radikale Entmietungspraktiken neuer Hausbesitzer. Doch so wird man Otti nicht los. Das wäre auch verwunderlich, denn er ist einer der Köpfe hinter dem radikalen militanten Widerstand, der vor Brandanschlägen ebenso wenig zurückschreckt, wie davor, Luxusautos abzufackeln. Außerdem ist Otti Chronist seines Viertels. Erwähnt werden Stasi-Spitzelberichte über die aufmüpfige alternative Kulturszene in den 80er Jahren. Otti fasziniert vor allem, wie der Prenzlauer Berg in den 20er und 30er Jahren Geburtsstätte literarischer und kultureller Zeitschriften wurde, mit berühmten Autoren wie Walter Mehring oder Künstler wie Otto Dix, nach der Machtergreifung dann zu einem Zentrum des jüdischen kommunistischen Widerstands gegen die Nazis. Ist verblüffend und spannend, was Enno Stahl bei seinen jahrelangen Recherchen in verschiedenen Archiven entdeckt hat. So ergibt sich ein Gesamtbild des Prenzlauer Bergs, getreu der Überzeugung des Autors.
Wenn man in einer Stadt lebt, dann lebt man zwar in einer bestimmten Gegenwart, die einen mit steinernen Fassaden umstellt gewissermaßen, aber man lebt dann immer auch in Geschichte. Man bewegt sich in Orten, die in der Geschichte eine bestimmte Rolle gespielt haben, und irgendwie ist die ja auch eingeschrieben in diese Stadt. Und daher ist mir das eben wichtig, wenn ich über diese Stadt schreibe und die Prozesse, die jetzt ablaufen, diese untergründigen Beeinflussungen durch die Geschichte einfach mit darzustellen.
Enno Stahls Roman birgt auf seinen rund 600 Seiten unglaublich viele Hintergrundinformationen, ist exzellent recherchiert, geschickt gebaut. Und seine Figuren geben ihm Farbe und Tiefe. Ein gelungenes Porträt eines Stadtviertels und seiner Bewohner, prototypisch weit über Berlin hinaus. Ein überaus gelungener Versuch, das Phänomen Gentrifizierung in all seinen Facetten begreifbar und verständlich zu machen.
Johannes Kaiser hat Enno Stahl in Berlin getroffen. Sanierungsgebiete heißt sein Roman und ist im Verbrecherverlag erschienen. She waits like a cold cherry cold on a hot summer's day. Like a bird in the nest whose mama just flew away. She waits, nothing coming, just dodging and digging, no dollars today. She waits, like a cat in the corn who's ready to play. Ooh, she's got a bad reputation, she's got off her medication. That was not
In den 50er und 60er Jahren war sie die einzige wütende junge Frau unter den britischen Angry Young Men wie Harold Pinter und John Osborne. Sheila Delaney, geboren 1938 in einem Vorort von Manchester, wuchs als Arbeiterkind auf und gab der britischen Unterschicht eine laute, aufmüpfige und feministische Stimme.
Erst 18 Jahre alt war sie, als sie ihr erstes Theaterstück schrieb. A Taste of Honey erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Tochter einer Alkoholikerin, die von einem schwarzen Matrosen schwanger wird und in ihrer Not Schutz bei einem homosexuellen Freund sucht. Außenseiter und gesellschaftlich Schwache sind die Protagonisten in dem Stück, das bald die Bühnen eroberte und auch verfilmt wurde. Delaney gilt als die wichtigste und einflussreichste Autorin der britischen Nachkriegsliteratur. Neben Theaterstücken schrieb sie auch Kurzprosa. Scharf und ironisch erzählt sie da von Benachteiligung und Diskriminierung, von Armut und Alkoholismus. Morrissey, der Frontmann der 80er-Jahre-Kultband The Smiths, verehrte Delaney so sehr, dass er viele Zeilen von ihr in seine Songs übernahm und mehrere Plattencover der Smiths zieren Porträts der jungen Sheila Delaney. Sie starb 2011 mit 72 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. In seinem Nachruf auf Sheila Delaney schrieb Morrissey damals: Mit der Schockwirkung ihrer klaren und deutlichen Sprache und mit den Spitzen ihres satirischen Witzes übte sie mitten in der harten und verstaubten Welt der 50er Jahre, als Menschen, die der Arbeiterklasse entstammten, immer noch als primitives, fahnenschwenkendes Kanonenfutter angesehen wurde, großen Einfluss aus. Jetzt sind die Erzählungen und Stücke von Sheila Delaney unter dem Titel A Taste of Honey zum ersten Mal gesammelt in deutscher Übersetzung von Tobias Schwarz in einem Band erschienen, der diese verdienstvolle kommentierte Werkausgabe gemeinsam mit dem Anglisten André Schwag im Aviva Verlag herausgegeben hat. Sheila Delaney, die große Angry Young Woman, kann jetzt endlich auch in Deutschland wiederentdeckt werden. From the magic man's midnight sleep, heard the voices. Und das war das SWR2 Lesenswert Magazin. Informationen zu allen Büchern, die wir heute vorgestellt haben, finden Sie im Netz unter swr2.de. Dort können Sie unsere Literatursendung nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Nach den Nachrichten hören Sie das Hörspiel am Sonntag. Heute Luna Luna von Maren Kames. Ihr gleichnamiges Buch wurde im letzten Jahr schon als bester Lyrikband gefeiert und steht aktuell weit oben auf der SWR2-Bestenliste. Ein Buch, das funkelt wie die Sterne in einer schwarzen Nacht, heißt es da. Die Musik kam heute von Sophie Oster und ihrem Album Next Time. Noch einen schönen Sonntag wünscht Anja Höfer. Lesen Sie wohl. Inside of me.